So, herzlich willkommen im Gängeviertel zum Panel vom Osten lernen Strategien für eine stabile antifaschistische Zivilgesellschaft im Rahmen des 15. Gängeviertel-Geburtstags. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Auch nochmal herzlich willkommen an unsere ZuhörerInnen im FSK auf 93,0. Diese Veranstaltung wird nämlich live dorthin gesendet. Wir versammeln uns hier, weil es gibt Probleme. Wir können schon auf jeden Fall davon sprechen, dass es eben eine besorgniserregende politische Entwicklung ist und dass es natürlich schon jahrelang einen Rechtsruck in Deutschland gibt, aber der hat jetzt einen Höhepunkt erreicht. Und Leute, die eben auf Instagram sagen, wir sind mehr oder das Posten, dazu kann man leider momentan sagen, das ist nicht so. Man muss einfach nur nach Bautzen gucken, wo letztens der CSD war, wo hunderte Faschos und wirklich gut organisierte und stramm organisierte, gewaltbereite Nazis marschiert sind. Eine Polizei, die so gut wie gar nicht eingeschritten ist. Ebenso, demnächst gibt es eben in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen. Es ist davon auszugehen, dass dort eben die AfD die stärkste Kraft wird. Das sind jetzt Ostbeispiele. Genauso können wir aber eben allgemein bundesweit gucken, wäre heute Bundestagswahl, wäre die AfD die zweitstärkste Kraft im Bundestag. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runterbrechen, in Hamburg haben wir auch bei den Kommunalwahlen Stimmgewinne der AfD verzeichnen können. Deshalb ist jetzt der Punkt für die nächsten 1,5 Stunden, die wir zusammen jetzt hier verbringen möchten, mit euch zusammen eben die Situation in Hamburg zu diskutieren, aber eben auch Erfahrungen und Erkenntnisse, insbesondere eben aus Ostdeutschland, hier aufs Podium zu bringen. Wir wollen eben den Fokus darauf legen, dass wir eben gemeinsame Strategien entwickeln und mit dem Ziel natürlich, eine antifaschistische Zivilgesellschaft zu stärken, zu entwickeln. Und ja, welche Strategien gibt es? Das werde ich mit meinem grandiosen Panel hoffentlich dann diskutieren. Ich würde euch gerne kurz einmal vorstellen. Zum einen ganz rechts zu meiner Seite ist Dante Nguyen. Er ist freier Theaterregisseur, Schauspieler, Schriftsteller und Sänger in Hamburg. Er arbeitet an diversen Produktionen und gewann auch schon verschiedene Preise. 2014 entwickelte und produzierte er das Theaterstück Sonnenblumenhaus über das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, das eben bis heute noch an diversen Institutionen gespielt wird. Und seit 2020 leitet er mit seiner Produktionsfirma Studio Marshmallow das Hamburger Festival Fluktoplasma, 96 Stunden Kunst, Diskurs, Diversität. Ich glaube, Ende Oktober jährt sich es zum 5. Mal, also genau. alle hin dort. Direkt zu meiner Rechten Hanna Kowalski. Sie sitzt hier für das Gängeviertel. Sie ist Performance-Künstlerin, Kulturwissenschaftlerin und Teil der künstlerischen Leitung des Fundustheater, Forschungstheater. Und im Rahmen des Graduiertenkollegs Versammlung und Teilhabe hat sie zu kollektiven Entscheidungen mit Kindern promoviert. Und seit 2009, also seit der Besetzung, ist sie Teil des Gängeviertels. Ich freue mich sehr, dass du heute auf der Bühne sitzt. Zu meiner Linken Danilo Starosta. Er wuchs in den 80er Jahren als sogenanntes Ausländerkind mit dem Rassismus in der DDR auf. Er ist Diplompädagoge, mittlerweile zwar ehemaliger, aber trotzdem jahrelanger Berater im Kulturbüro Sachsen und seit vielen Jahren in antifaschistischen und antirassistischen Strukturen aktiv, darunter eben auch im bundesweiten Netzwerk Kein Schlussstrich zur Aufklärung des NSU-Komplexes. Daneben sitzt fürs FSK Michael Nicolai. Nico ist in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen. Er ist seit den frühen 90ern in selbstverwalteten Strukturen unterwegs gewesen, zum Beispiel in soziokulturellen Zentren und Hausprojekten und engagiert sich seit mehr als 20 Jahren im freien Radio, die meiste Zeit davon in Halle bei Radio Korax, aber seit 5 Jahren beim FSK ist er aktiv und ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ganz links haben wir Mara. Sie ist 1985 in Jena geboren und ist von dort 2015 nach Hamburg gezogen. Sie war in der antirassistischen Initiative für die Aufklärung des Mordes an Södemann Töschköpü aktiv und ist ansonsten nicht fest politisch organisiert, aber im März diesen Jahres stieß sie eben als Einzelperson zu Klare Kante gegen rechts dazu und arbeitet seitdem in der Kampagne mit. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit eurer Expertise hierher zu kommen. Ich glaube auch, dass das Tolle daran ist, dass ihr alle doch sehr unterschiedliche Strategien verfolgt, also in dem Bereich, wo ihr politisch aktiv seid. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall etwas ganz Spannendes. Bevor wir jetzt aber anfangen, über Strategien zu sprechen, würde ich tatsächlich von euch, oder es würde mich zumindest interessieren, wie jetzt eben dieser steigende Rechtsruck sich eben auf eure Projekte, auf eure Arbeit in euren Projekten ausgewirkt hat. Also welche Herausforderungen stehen, also mit welchen Herausforderungen seid ihr konfrontiert?
Also es gibt sehr große Unterschiede, wenn ich unterteilen darf, zwischen einer so strukturellen Form, wie zum Beispiel wie wir als Flug-to-Plasma-Festival. Also da sind wir so zum Beispiel nach den Bezirkswahlen jetzt mit mehr Menschen aus der AfD in den Bezirksgremien, in der Bezirksversammlung, haben wir natürlich enorm viel auch mit unserer eigenen Finanzierung total zu kämpfen. Wir haben auch in zum Beispiel in kulturpolitischen Gremien, in denen wir sitzen, auf Bundesebene, ist das ein riesiges Problem, wo wir das so sagen können, zum Beispiel der Wechsel vielleicht nicht direkt von der AfD, aber vielleicht im Kontext eines Rechtsruckes. Also wir wurden letztes Jahr auch zum Beispiel, das Flug zu Plasma ist verhältnismäßig konservativ, muss ich mal wirklich sagen. Es ist ein Kunst- und Politikprogramm. Also ich habe mein Leben schon irgendwie schon etwas radikalere Sachen gemacht. Ja, aber plötzlich wurde man als linksradikal, oder linksextremistisch eben halt in Kontext reingebracht. Zusätzlich ist dann natürlich auch die Frage des jetzigen Rechtsrucks oder eines Rechtsrucks, der schon die ganze Zeit abläuft. Also so der Beginn von Fluktoplasma war im Jahr 2020, genau zu Corona-Zeiten. Und da war es dann vollkommen klar, auch zum Beispiel mit Anti-Asian Rassismus. Und das war dann halt so, dann ist man halt zum Büro gegangen und dann wurde man beschimpft und angespuckt. Das sind solche bestimmte Dinge, die man auf dieser individuellen Ebene stellenweise als Einzelperson mitbekommt und was auf dieser strukturellen Ebene gibt. Vom Team her würde ich auch sagen, dass es ein großes Unbehagen gibt. Es gibt ein großes Unbehagen, was bedeutet der Rechtsruck für die eigene Arbeit und auch in einer Arbeit, die kulturell, aber auch politisch ist, was bedeutet das auch für das eigene Leben, für den Weg nach Hause? Oder eben halt beim öffentlichen Auftritt.
Genau, also hier im Gängeviertel haben wir bisher relativ, Klopf aufs Holz, wenig Ärger mit der AfD gehabt. Also ich habe nachgeschaut, die letzte Anfrage der AfD war 2018, die dann nachgefragt haben, warum das LI hier ein offenes Aktionstraining angeboten hat. Das heißt, bisher gibt es eigentlich relativ wenig Reibung. Das wird sich sicherlich ändern. Also ich meine, das liegt einfach auch sozusagen nur an Frage der Zeit. Und deshalb bin ich sehr froh, heute vielleicht zu lernen und zu überlegen, welche Strategien helfen können, damit wir hier noch klarer Kante gegen rechts zeigen können. Wir machen natürlich ganz viel gegen rechts, aber dazu kommen wir später.
Ja, ich möchte die Gelegenheit grüßen und hier Zittau grüßen. In Zittau läuft gerade jetzt im Moment und morgen ein Open-Air-Konzert. Eine Open-Air-Veranstaltung, Herz in der Hand oder was machen statt meckern. Das sind so Helden in der Oberlausitz, die einfach nicht aufgeben. Das sind wenige. Und die haben rund um sich rum tatsächlich die Hölle an dem, was wir hier gar nicht verstehen können. In einer antiliberalen Gesellschaft, die längst sich entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen. Und die geben einfach nicht auf. Also Grüße nach Zittau, lieber Kasi. Hey! Ja, das ist die Herausforderung für uns in der Tat, also als Kulturbüro Sachsen, für das ich auch fast 20 Jahre gearbeitet habe und dann jetzt im April muss ich zu meiner Schande gestehen nach Hamburg gegangen bin, um hier als Pädagoge zu arbeiten. Aber ich bin eben tatsächlich nach wie vor verbunden, ich bin Mitglied in diesem Verein und spreche auch für die gern hier und auch für deren Netzwerke. Unsere Herausforderung wird sein, bei all dieser Trübsal, bei all dem, was einem vielleicht sozusagen erschreckt, die Fahnen hochzuhalten, zu sagen, nein, es gibt diese Insel. Natürlich sind wir die Insel und nicht der Strom. Aber diese Inseln wird es geben und für diese Inseln müssen wir kämpfen. Und das ist nicht einfach so dahergesagt. Kämpfen heißt, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung, indem irgendjemand, der tatsächlich irgendwo viel zu viel Geld hat oder viel zu viele Möglichkeiten, Häuser kauft in Döbeln oder in irgendeinem anderen Nest von Sachsen, wo Leute tatsächlich solche Inseln bilden, wie im Treibhaushalt oder so. Und dort versuchen, offene, kleine Räume zu halten. Räume, die auch Schutzräume bedeuten, denn diese Schutzräume braucht es. Ja, das ist die Herausforderung. Und eine für mich ist vielleicht, Leute einzusammeln, die jetzt hier, sagen wir mal, auf dem Trocknen sitzen, noch im Sicheren. Die Frage ist, die sich wirklich alle stellen müssen, wie lange sind wir denn sicher, wenn wir uns aufgeben, wenn wir uns nicht eben tatsächlich in echter Weise vernetzen und was tun.
Das nehme ich gerne auf. Sonnenblumenhaus ist Stichwort. Ne? Vor heute, morgen, übermorgen, vor 32 Jahren hat das in Rostock stattgefunden. Heißt also, es ist vielleicht für manche Leute weit weg. Für mich war das eigentlich der Startschuss für ein antifaschistisches Engagement, was vorher mehr so, so eine Art Selbstverständnis war. Ich dachte, das ist was völlig anderes, als ich gedacht hätte, wie sich so eine Gesellschaft entwickeln kann. Und was der FSK an Bedrohungssituationen hat, ist, so wie das jetzt bei den anderen auch schon angeklungen hat, glaube ich, erstmal noch was, was eher Planspiel ist als konkret. Auch wenn ganz frisch eine Beschwerde eingegangen ist bei der Medienanstalt für gesandete Inhalte, dass da Volksverhetzung, und das war auch ein Wortlaut, stattgefunden hätte auf dem FSK, was vielleicht auch zugleich einen Rückschluss auf den Beschwerdestellenden oder die beschwerdestellende Person zulässt. Ist das etwas, was wir aus anderen Regionen, in denen es freie Radios gibt, vielleicht schon konkreter haben? Wo beispielsweise... Noch näher? Wobei Korax ein gutes Beispiel ist, deren Ressourcen stark geflossen sind in die Auseinandersetzung mit einer AfD, die im Landtag immer wieder Anfragen, große Anfragen, kleine Anfragen gestellt hat, die so eine Struktur, die selbstverwaltet ist, stark belastet, wenn die dann auf einmal ihren Tag damit verbringen müssen, über Rechtfertigungsstrategien vor einem Landtagsausschuss nachzudenken. Das ist nicht ganz uneffektiv, um so einer Institution wie einem freien Radio ein Bein zu stellen. Hier beim FSK sind es momentan, glaube ich, weniger Angriffe von rechts. Wir haben ja eine Geschichte von Angriffen vom Staat. Eine verdeckte Ermittlerin, Polizistin, die mittendrin war und mitgemacht hat. Das war eher bislang so das Ding, wo wir gesagt haben, das ist hart, damit einen Weg zu finden und was auch einen Impact hatte. Grundsätzlich geht es, glaube ich, und das ist fühlbar, nicht durch eine konkrete AfD-Beteiligung, sondern durch den Druck, den die AfD auf Politik zu machen in der Lage ist, beziehungsweise den Druck, den sich die Parteien, die an den Hebeln sitzen, machen lassen oder gerne vielleicht sogar annehmen, eine Meinungsfreiheitsfrage und eine Pressefreiheitsfrage, die sich manifestiert an Verhalten von PolitikerInnen, Politikern, von Parteien, die sich Mitteparteien nennen würden. FDP, die in Flensburg versucht, die Forderungen für das freie Radio zu bekämpfen, weil die eine Berichterstattung machen über eine Abholzung am Bahnhof oder sowas und sagen, na, also das ist ja nur eindeutig eine einseitige Berichterstattung, das darf ja nicht öffentlich gefördert werden. Das heißt also, da passieren Politiken, die AfD-Politik sind, von einer Partei, die es jetzt nicht im Namen trägt für den Moment. Und das ist aber auch nicht, glaube ich, ganz ohne das Zutun der AfD oder Existenz der AfD. Das sind also so ein bisschen so diese Ebenen von Szenarien, Herausforderungen und natürlich ganz klar die Communities, die FSK machen, die Sendungsmachenden, die FSK machen oder FSK sind. Das sind eben auch Leute, die im Zweifel da, wo sie leben, wenn sie nach Hause gehen oder wo auch immer, vor Bedrohungssituationen stehen können, die vielleicht in so einer Insel im Strom bis vor einer kurzen Weile jetzt noch nicht für jeden vorstellbar waren oder für jede. Ich glaube, das ist notwendig, rechtzeitig drüber nachzudenken, bevor man reagieren muss, was wir ja sowieso schon irgendwie machen, leider.
Ja, wir sind ja als klare Kante gegen rechts eine Kampagne mit einer Art Bündnisstruktur. Insofern, wir sind spendenfinanziert, wir sind sehr lose, das ist eine sehr offene Struktur, Leute kommen, Leute gehen. Das ist auch eine der Herausforderungen tatsächlich, aber eben auch der Luxus, dass man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, wer da wo mit drinne sitzt. Ne? Und zumal wir sind in Hamburg, wir haben uns überhaupt erst ins Leben gerufen. Also es gab ein erstes Treffen im Januar, dann wurde ein Aufruf verfasst mit dem Konsens Hamburg stoppt die AfD, Solidarität statt Hetze. Der wurde von über 150 Personen und Initiativen, Gruppen aller Art irgendwie unterschrieben. So, insofern haben wir damit überhaupt erst angefangen und sehr viel Zuspruch gefunden. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal nicht mit in der Bürgerschaft rumschlagen wegen irgendwelchen Finanzierungen. Wir müssen auch keine Angst haben, wenn wir nach Hause gehen, es sei denn, Einzelne zeigen sich eben. Und vielleicht ist es auch ja so ein bisschen ein Merkmal, dass marginalisierte oder bedrohtere Gruppen nicht so stark in dem Kampagnenplenum so vertreten sind. Vielleicht ist das auch schon etwas, was darauf hindeutet, dass es diese Gefahr natürlich gibt. So, und die Herausforderung, an der wir gerade jetzt stehen, nach der Europawahl, bei der wir die AfD natürlich nicht gestoppt haben, so, und schon gar nicht irgendwie im Umland und schon gar nicht in anderen Teilen Deutschlands, ist die Herausforderung einerseits natürlich weiter zu sagen, klare Kante gegen rechts und allen möglichen Leuten, Stadtteilinitiativen, Gruppen, Einzelpersonen vor allen Dingen die Möglichkeit zu geben, auch diese Position an dieses Label zu übernehmen und diese Position stark zu machen in ihren Räumen. Und auf der anderen Seite aber natürlich eine unterstützende Struktur zu sein, die auch eben aufruft, dann nach Winsen zu fahren oder nach Bautzen zu fahren oder nach Zittau für ganz Reiselustige, wie auch immer. Ja, also das sind so Fragen, die man sich irgendwie, die wir uns stellen. Und gleichzeitig müssen wir die Situation in Hamburg natürlich auch im Auge behalten, weil auch wenn es sich hier relativ komfortabel lebt, als linke Person, erstmal nur linke Person, und es irgendwie en vogue ist, gegen die AfD zu sein, hört man ja trotzdem überall autoritäre Positionen. Also man hört die in den Ausbildungsbetrieben, man hört die in den Cafés, man hört die im Gym, keine Ahnung. Also sei das Queerfeindlichkeit, ne? Oder eben auch rassistische Ressentiments, die müssen wir wahrnehmen und die müssen wir im Blick behalten. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine Politik, die sowas einführt wie die Bezahlkarte, um geflüchtete Personen auszugrenzen und zu stigmatisieren. Und ja, das sind alles Sachen, vor denen wir auch stehen und uns, zu denen wir uns als Kampagne verhalten müssen. Und ganz konkret, ja, wollen wir auch vom Osten lernen, wie, was ihr eigentlich braucht. Und aber natürlich möglichst ohne, dass ich aus der Schanze wegziehen muss, ne? So.
Ja, vielen Dank euch für den kurzen Einblick in eure Projekte und in eure Arbeit. Der Fokus war jetzt bei vielen auch bei der AfD. Trotzdem muss man eben auch sagen, dass ja, Rechtsextreme eigentlich verstanden haben, wie man so eine Demokratie von unten angreift. Ja? Also die gehen in Jugendzentren, die sind im Alltag der Leute dort und oder angekommen auf dem Buchmarkt, im Internet. Und teilweise, ja, eigentlich haben sie auch manchmal, ich habe das Gefühl, dass sie manchmal besser Communities bilden können, obwohl sie so ausschließend sind, wie wir Linke das eigentlich haben wollen würden. Ich würde jetzt trotzdem gerne eben zu dem Punkt rübergehen. Ich meine, Mara, du hattest es vorhin auch schon eben angedeutet, dass klar, also als Linke kann man rein theoretisch in Hamburg gut leben, aber dann eben kommt es auch nochmal darauf an, eben ist man auf eine Bezahlkarte, aber eben angewiesen ist man nicht irgendwie weiß und WC-deutsch oder weiß ich nicht. Die Frage wäre jetzt an euch, vielleicht eben einen Schritt weiter zu gehen, dass welche Möglichkeiten wir sehen, also eben dagegen vorzugehen oder welche Strategien haben eure Projekte entwickelt und vielleicht eben, ich weiß nicht, ob Mara, du vielleicht dann auch gleich anfangen möchtest, weil im Endeffekt war ja dann diese klare Kante gegen rechts, dieses Bündnis war ja auch ein Stück weit eine Antwort auf eben diesen steigenden Rechtsruck.
Ja, ich könnte jetzt natürlich aufzählen, was ich mir aufgeschrieben habe zu der Frage der Strategien. Übrigens großes Lob ans Publikum, ihr seid richtig gut, weil es regnet gerade und ihr seid immer noch da. Genau. Aber genauso ratlos saßen wir auch beim letzten Plenum, ne? Also wir haben zwar Strategien, aber wie weit reichen die tatsächlich? Ich könnte jetzt sowas sagen wie, es ist wichtig, eine offene Struktur zu haben, wo Leute einfach dazukommen können. Eine niedrigschwellige Struktur zu haben, was bedeutet das, ne? Also das geht ganz weit und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber ein Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, wenn man jetzt sagt, wir wollen zum Beispiel unterstützen die Leute im Umland, wir wollen marginalisierte Personen hier in Hamburg unterstützen, wir wollen den Osten unterstützen, so, dann macht man wie so ein Versprechen. Und ganz ehrlich, wer kann das halten? Also dann sitzen da 5 Leute und sagen, sorry, ich habe eigentlich keine Kraft mehr und bin übrigens auch krank. So, und wir versprechen jetzt aber allen Leuten, die wirklich Angst haben müssen, dass wir sie unterstützen. Und so ein Antwortansatz, den ich da irgendwie nur habe, ist, dass man möglichst offene, breite, aber auch inhaltlich gefestigte Strukturen schafft, an denen möglichst viele Leute sich beteiligen können und dass man sich dann auf diese Weise irgendwo auch gegenseitig schützt. Aber du kannst keine Versprechen geben und gleichzeitig, ne, also, und du brauchst möglichst viele Schultern. Warum sind auch marginalisierte Leute dann oft nicht in solchen Kampagnen oder Bündnissen vertreten? Ja, weil die schon den ganzen Tag arbeiten vielleicht, also unter anderem. So, und das heißt, wenn du dann Vollzeitjobs machst und vielleicht noch wie eine Art Bewerbungsgespräch führst, bevor du irgendeiner politischen Gruppe beitreten kannst, dann ist das natürlich ausschließend. Und je offener und je breiter man dann damit aufgestellt ist und je niedrigschwelliger der Zugang ist, zum Beispiel einfach eine Veranstaltung zu machen, zu sagen, klare Kante gegen rechts, das ist diese, macht diese Veranstaltung, es gibt die Kanäle und so weiter, umso mehr Möglichkeiten sehe ich da auch. Aber das finde ich, also diesem Versprechen und Verantwortung übernehmen gemeinschaftlich, das finde ich tatsächlich sehr herausfordernd.
Ja, tatsächlich ist es schwierig, das so konkret zu formulieren, um nicht auf so einer Appellebene zu bleiben oder auf so einer Möglichkeitenebene. Realistisch, glaube ich, sind die Strategien, die bislang entstanden sind, im Falle vom freien Radio natürlich welche, die heißen eine Fachvernetzung. Also bundesweit mit Radios sich zu vernetzen, und das bedeutet mehr als so ein Programmaustausch oder wie macht ihr das mit der Technik, sondern das heißt auch, welche Schutzmechanismen habt ihr eigentlich? Gibt es einen Fonds für Rechtsberatung, für rechtliche Vertretung? Gibt es Erfahrungen mit zum Beispiel AfD-Auseinandersetzungen und wie sind die gelöst worden? Sowas sozusagen auf einer ganz spezifischen Ebene miteinander auszutauschen, Wissen bereitzustellen und im Zweifel auch Ressourcen bereitzustellen. Im freien Radio wäre das zum Beispiel die Frage, wer hat denn eigentlich Ressourcen, und das ist sehr unterschiedlich verteilt. Also es gibt Radios in Deutschland, die sind quasi richtig gut ausgestattet, haben einen Angestelltenstab. Korax beispielsweise hat 11 Angestellte oder sowas, ne? Bezahlte Kräfte. Und da ist natürlich eine andere Schlagkraft dahinter und ein anderes Fund, mit dem man wuchern kann, wenn es um eine Eskalation geht oder sowas. Aber auch die Verantwortung, das zur Verfügung zu stellen für die, die es nicht können. Und absurderweise ist FSK ja ein Radio ohne Ressourcen. Ja, also wo es gar, also bis auf ein bisschen Technikunterstützung für die Übertragung eines Verbreitungsweges gar kein Geld gibt. Alles andere ist pure Kraft aus dem, was wir irgendwie zur Verfügung stellen können. Zeit, Gesundheit, irgendwas. Und da ist natürlich dann alles, was draufkommt, sofort auch eine Katastrophe. Also das heißt, schneller am Legbar, auch wenn ich das jetzt ungern sage, hier on air und auf der Bühne, aber das ist eine Realität. Das heißt also, wir wären dann eher angewiesen auf Unterstützung aus dem Osten. Also zu sagen, in Halle, hallo, wie sieht's denn aus? Gibt's irgendeine Möglichkeit? Oder hallo, Bundesverband Freier Radios, wie machen wir das jetzt eigentlich? So eine Strukturen gibt's immerhin. So. Und ansonsten, die Strategie natürlich Radio machen.
Ja, also. Ja, wobei es gibt ja jetzt in Hamburg einen rechten Radiosender, der auf DAB Plus sendet.
Ja, genau. Trigger FM heißt der. Der hat sich quasi über eine bundesweite DAB Plus Frequenz, die Lizenz, die er bekommen hat in Brandenburg, direkt auf einen frei werdenden Sendeplatz, wenn man so möchte, hier in Hamburg beworben und interessanterweise ohne die Medienanstalt, die normalerweise die Aufsicht hat, zwischenschalten zu können, hat die verwaltende Firma, die Media Broadcast, diesen Sendeplatz zur Verfügung gestellt. Quasi einmal erlaubt, können die bundesweit senden, das machen sie im Saarland, hier in Hamburg und irgendwo noch. Und das ist ein AfD-Radiosender. Es gibt so persönliche Schnittmengen mit der Partei und Leuten, die Radio machen, beziehungsweise geschäftsführend sind. Und die haben jetzt eine Lizenz. Die sind erstmal, solange die nicht gegen das bürgerliche Gesetzbuch verstoßen oder gegen Auflagen, was ethische Fragestellungen angeht, on air, sind die da. Und die werden auch nicht weggehen, solange sie das Geld haben, diesen Sender zu betreiben. Wie die sich programmlich noch weiter bewegen, bislang sind da Podcasts zu hören von einem Ken Jebsen oder sowas und ein unverfängliches Musikprogramm und so. Das muss man eben sehen. Ne? Erstmal ist ein Anker geworfen. Und es zeigt auch, dass UKW oder in dem Fall DAB Plus, also klassisches Radio, auch etwas ist, was vielleicht jetzt hier bei denen hier sitzen oder sowas nicht mehr das vornehmliche Medium ist oder bei Menschen unter 40. aber für die ganzen anderen 2/3 der Bevölkerung, 1/3, die über 50-Jährigen, ist es ein echtes Medium. Und das hat Trigger FM sich jetzt erstmal zumindest für Hamburg gesichert. Und das ist natürlich ein Skandal, und FSK-Strategie, skandalisieren, Transmitter-Artikel schreiben und Leuten das überhaupt klar machen, weil bis jetzt ist es relativ hidden. Also es gibt keinen Aufschrei. Und auch die Medienanstalt sieht das jetzt nicht so problematisch und die Politik im Allgemeinen auch nicht. Also ist bislang nichts, was wen groß bewegt.
Okay, danke schön. Vielleicht, Danilo, du warst ja 20 Jahre in Sachsen im Kulturbüro. Ihr habt wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen gemacht, also direktere Erfahrungen mit rechten Strukturen. Und musstet vielleicht andere Strategien entwickeln als es bisher in Hamburg der Fall war.
Ich mache jetzt keinen Vortrag zum Kulturbüro 20 Jahre, da müssen wir uns mal woanders verabreden, weil es ist eine wirklich wechselhafte und sehr interessante Geschichte, weil gestartet ursprünglich, um die Zivilgesellschaft zu empowern, ist daraus ja wirklich tatsächlich eine krasse professionelle Arbeit entstanden, die eine politische Arbeit ist, die etwas sozusagen vorwegnimmt, was man vielleicht aus dem Osten lernen kann, was du sagtest, dass die Parteiendemokratie ja bereits 80er und 90er Jahre eine Krise hatte. Und wir haben jetzt eine Krise der liberalen Demokratie, die ist im freien Fall. Warum ist das so? Manche sagen, es gibt ein Repräsentationsdefizit. Ich glaube, ja. Weil wenn jedes Mal, wenn irgendwo Wahlen sind und ich bin sozusagen mit Freunden oder mit Genossinnen zusammen, kommt irgendwann die Frage, sag mal, wen wählst du denn eigentlich? Wen kann man denn jetzt hier noch wählen? Wählen wir taktisch? Wählen wir das? Wer ist denn das? Der hat ja nur die eine Position, die geht, die andere ist doof. Also es gibt einen Mangel an Repräsentation. Da muss man ran. Und das tatsächlich, was Kulturbüro und Strukturprojekte im Osten gemacht haben, ist einen vorpolitischen Raum zu entwickeln, der professioneller als manche Partei ist. Und der Meinungen bilden kann, der Haltungen fördert und der da noch in der Lage ist, mit politischer Bildung Meinungsbildung zu betreiben. Das kann man lernen. Dann muss ich jenseits dieser Parteien tatsächlich auch aufstellen können, denn, auch das habe ich hier schon gehört, das Autoritäre, das Setzen auf weiterhin eine sich permanent Beifall beklatschende Ausbeutergesellschaft, muss man nicht hinnehmen. Man kann was dagegen tun. Und wenn es, wir haben beide eine Jena-Erfahrung, eine Gemeinschaft ist, die wir bilden. Und Gemeinschaft, das haben wir alle gelernt bei Lothar, ist der Gegenentwurf zur Gesellschaft. Und das ist wichtig. Zu dieser Gesellschaft braucht es einen Gegenentwurf. Und das kann man gern von mir aus dem Osten lernen.
Genau, also bevor ich über die Strategien im Gängeviertel spreche, will ich erstmal erzählen, ich habe auf Kampnagel auf einem Panel berichtet bekommen, dass ich bin ja Theatermacherin und da war jemand aus dem Theater in Chemnitz, die erzählt hat, dass sie nur noch Theater mit Polizeischutz macht. Und da waren wirklich, also die Szenarien von der Art, wie man Kultur macht, waren so düster und dunkel. Ja. Und dieses Gefühl, wo sie uns halt gesagt haben, also es geht in diesem Kulturkampf für die AfD oder für die Rechten wirklich darum, wer steht auf den Bühnen, was wird da gezeigt und wie wird es, also wer kriegt die Gelder, ja? Und die versuchen da an diese Pötte ranzukommen. Und in dem Moment war für mich halt total klar, dass wir natürlich im Gängeviertel ganz viele Möglichkeiten haben, weil hier ganz viel Kunst produziert wird, weil hier ganz viele Bühnen da sind und weil wir zum Glück diese Häuser und dieses Gelände quasi auf 75 Jahre ja in eigentumsähnlichen Verhältnissen gerettet haben oder uns erkämpft haben. Das heißt, diese Möglichkeit, hier Sachen zu machen, hier Kunst und Kultur zu machen, ist erstmal halbwegs okay oder gesichert. Und dann hat das Gängeviertel natürlich Räume. Also was wir eigentlich hauptsächlich machen, ist, dass wir unsere Räume zur Verfügung stellen. Also es gab sozusagen bei der Gründung der AfD hatten wir dieses Fuck AfD bei der Druckerei, also einfach so ein Image, so ein Mem, so ein Bild, das wir jetzt, als der Parteitag der AfD wieder hier auf der anderen Straßenseite war, auch dann immer wieder hergestellt haben quasi. Und es gibt ganz viel Demos, ganz viel Demo-Vorbereitung. Unsere Infrastruktur, unsere Prinzessin, die hier gerade vor uns steht, fährt da häufig mit. Wir geben unsere Küfer, also sozusagen der Versuch, Räume und Infrastruktur für den Kampf gegen Recht zur Verfügung zu stellen. Und natürlich, und das ist eher auch nochmal eine Einladung zu sagen, wir haben viele Räume, diese Räume sind günstig, kommt und nutzt sie. Wir haben ein antifaschistisches Plenum, glaube ich, einmal die Woche oder einmal im Monat? Einmal im Monat. Und da kommen sehr viele junge Menschen, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die diese Räume nutzen. Es sind, glaube ich, so Hunderte, also Hunderte, die da kommen zum Plenum. Also es ist wirklich groß und diese Räume nutzen. Es gibt die vielen, also es gibt eine Kampagne in Hamburg, oder nicht Hamburg, überall glaube ich sozusagen, wo Kunstschaffende sich zusammengetan haben, um zu sagen, wir wollen als Kulturschaffende uns gegen den Rechtsruck entgegenstellen. Da gibt es gerade die aktuelle Kampagne Shield in Shine und die suchen ganz dringend Leute, die mitmachen wollen. Also da geht es um Videos, da geht es um Bilder, da geht es um eine Sichtbarkeit auf Demos und da geht es darum, ganz klar in diesen künstlerisch und kulturellen Bereich sich den Platz nicht nehmen zu lassen und ganz stark und laut zu sein.
Vielleicht so aus der Perspektive von mir und dann auch noch von Fluxoplasma, aus meiner persönlichen Perspektive, es gibt ja, die Frage der Strategien sind ja unterschiedliche Ebenen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wenn ich als Autor irgendwo hingehe und ich kann nicht ins Hotel rein, weil vor dem Hotel sind 9 Nazis. Und dann komme ich nicht rein. Das sind einfach völlig andere Fragen als die Frage von, wie verbünde ich mich mit anderen Initiativen. Die Frage, ob ich eine Morddrohung bekomme und wie ich damit umgehe oder wie ich das Team schütze davor, ist eine andere Frage als die Frage von, wie spreade ich die Informationen in die richtigen. Also damit ich die, und dadurch ist es halt einfach, glaube ich, was hier sich in unserer Arbeit schon zeigt, ist, es gibt einen Katalog, der vielleicht noch nicht formalisiert ist und vielleicht auch nie formalisiert werden sollte, aber es braucht einen Katalog der praktisch gelebten Solidarität. Es ist so, der auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren muss. Die Frage zum Beispiel bei uns bei Fluxus Quadrat e.V. ist die Frage, wie können wir zum Beispiel, da ist zum Beispiel Nina Reibrich, meine Kollegin total tief drin, Roma-Communities zu unterstützen. Da geht es um ganz andere Dinge. Als zum Beispiel, wie kriegen wir das neueste Buch von Emilia Roig sozusagen gezeigt. Hier zeigt sich aber auch innerhalb unserer Gesellschaft eine totale Aufspaltung, auch unter den sogenannten marginalisierten Positionierungen in Sachen Class eine Auffragmentierung, die eigentlich uns dazu hindert, eine gemeinschaftliche Solidarität zu haben im Kapitalismus. Das ist ein Problem, weil innerhalb, wenn wir diese Probleme der, ich nenne es mal Allianzen, Verbündlichkeiten und der praktisch gelebten Solidarität nicht lösen, marschieren die Rechten ohne jegliche, ich nenne es mal Firewall durch. Das ist absolut, und dadurch ist es halt jetzt die Frage, ich glaube, wenn wir über Kampagnen oder Strategien sprechen, müssen wir das schon aufgegliedert machen. Denn ich glaube, eine queere Person, die durch das, ich nenne es mal, mecklenburgische Land tourt, hat eine völlig andere Perspektive und braucht völlig andere Strategien als zum Beispiel, ich nenne es mal, im Heibel am Hofer in Berlin. Und hier müssen wir auch in diesen feinen Unterschieden, also in der Solidarität, auch im Anerkennen der feinen Unterschiede ran arbeiten. Und das ist vielleicht der Fehler, den wir in den letzten 10 Jahren oder länger gemacht haben. Wir haben viel über die symbolische Form von Solidarität gesprochen. Aber was es tagtäglich in einer gelebten Praxis bedeutet, dafür haben wir zu wenig getan. Dann müssen wir seit gestern beginnen.
Aber Dandy, ihr habt eine Veranstaltung gemacht, Diversity Ost-West, vor ein paar Wochen. Und das war ja so, zumindest für mich als Besucher, so ein Moment, wo ich dachte, das ist Teil einer Strategie. Nämlich, wir bilden uns aneinander an den Erfahrungs- und Wissensschätzen, die wir tragen und andere. Und wenn ich dann höre, wie 3 Frauen aus Polen über den Widerstand gegen Peace sprechen und wie das abgelaufen ist und wo sie heute drauf blicken, dann gehe ich nach Hause und habe so ein Paket mitgenommen. Das muss ich nochmal drüber nachdenken und so. Aber erstmal dachte ich so, ist eine, also ja, klein, aber sehr gut. Also als Versuch, was zu tun, was, blöder Begriff, da bleibt, nachhaltig ist. Ja, so. Also so eine Art von Bildungsarbeit, die sich gar nicht so anfühlt oder sowas. Ja, und Vernetzungsarbeit, die so organisch ist.
Wenn ich da vielleicht drauf reagieren kann, also ja, vielen Dank, Nico. Und Danilo, du warst ja maßgeblich an dieser Konferenz mit dran beteiligt. Deswegen so, es ist natürlich, die Frage war einfach, das kommt von dir, also Danilo, die Frage, wie kriegen wir belastbare Beziehungen organisiert? Also so, jetzt ist das ein Beispiel gewesen, der sozusagen natürlich wie in der Kulturproduktion immer auf einen Output generiert ist bezüglich einer Konferenz. Wir haben das verhältnismäßig klein gemacht, um die um die Gespräche, mehr Gespräche zu ermöglichen. Jetzt geht es aber die Frage, wo geht es jetzt weiter natürlich und in welche Richtung geht das alles? Aber das ist halt jetzt wirklich der Turn. Der Turn ist jetzt, glaube ich, nicht also schnell zu gehen, sondern manchmal muss man langsamer gehen, um weiterzugehen.
Ich habe in Vorbereitung heute für die Gesprächsrunde heute hier alte Freunde und Beratungsnehmerinnen angerufen und gefragt, hey, was machen wir denn gegen den Rechtsruck? Da haben die alle gesagt, ja, pff, das ist viel zu komplex, das weißt du doch besser und so. Und im Übrigen, und das war so ein Summenzeichen, alles, was wir jetzt tun müssen, hätten wir längst tun müssen. Es hätte längst getan sein müssen. Und das ist eigentlich bitter. Es ist wirklich so, dass ja alles, was in Förderung von Soziokultur, von Jugendarbeit, auch von mir aus von Jugendhilfe oder von Kunst, hätte passieren können, nicht getan wurde. Und zwar mit einer unfassbaren Rücksicht auf Ökonomisierung der Gesellschaft. Es ist auch noch der letzte Winkel, das letzte Quäntchen, was wir haben, ökonomisiert worden. Wir machen ja alle mit. Also wir tragen permanent unsere Haut zu Markte. Wir haben immer irgendwie was digital am Laufen. Und genau das ist das, was es schwer macht. Weil da sozusagen Geld generiert wird, wird wieder Geld hingegeben. Und dann passiert das, dass im Präsenzraum, im Analograum, in dem wir Beziehungen belastbarer gestalten können, und das geht tatsächlich nur in Präsenz. Also wer Corona inzwischen vergessen hat, ich erinnere mal daran, wie diese super Briefmarkengesichter mal waren. Da kann man ja locker mal eine super Runde machen. Ja, da haben sich welche schön geredet und Freaks finden es heute vielleicht auch immer noch ganz gut, zu 10 sich irgendwie auf dem Bildschirm zu begegnen. Ich nicht. Und die meisten auch nicht. Also das ist, weil wer Medienwissenschaften studiert hat, weiß, dass es Kanäle einengt. Ich kann den anderen nicht mehr riechen. Ich kann ihn nicht mehr fühlen. Ich spüre ihn nicht. Und das ist ganz, ganz entscheidend, den anderen Menschen zu spüren und zu fühlen. Weil das unsere letzte Ressource ist, vielleicht die allerletzte, die wir auch schützen müssten. Unsere Gefühle, Emotionen, diese Basis nicht wegnehmen zu lassen. Wenn, müssen wir, ich sage das jetzt mal so blöd, nicht die neue Gesellschaft erkämpfen. Nein, wir müssen sie in der Tat vielleicht erfüllen. Das war ja auch ein Summenzeichen von Diversity Ost-West, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns gut. Wir können es überhaupt gar nicht rational erklären, warum es funktioniert hat. Aber wir fühlten, es war eine Chance. Vielleicht können wir es weiterentwickeln, mal gucken.
Du hattest vorhin davon also eingeleitet, dass wir auch jenseits von Parteien organisiert werden müssen. Und es ging ja jetzt auch so ein bisschen, okay, es ist alles ökonomisiert und so weiter. Was ich mich eben frage, also Adorno hat ja 56 in einem Radiobeitrag in der Erziehung nach Auschwitz auch gesagt, dass die Wiederkehr oder Nichtwiederkehr des Faschismus im Entscheidenden keine psychologische, sondern eine gesellschaftliche Frage ist. Und kürzlich hatte ich einen Podcast gehört mit Hengame Yagobi Farah und darin sagte sie auch, Zitat, Faschos sind mit dem Kapitalismus sehr gut, Faschos vertragen sich sehr gut mit dem Kapitalismus, Linke nicht. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist Faschismus nicht so sehr eine Bedrohung für die Wirtschaft, wie der Kommunismus es ist. Also das bedeutet, dass wir haben das ja auch schon alles gesehen, ne? Also eine FDP möchte dann lieber mit Rechten sich zusammentun, weil die nicht so eine Bedrohung sind, als wenn man sich mit Linken zusammentun würde. Und meine Frage wäre, klar, es heißt dann immer, also ich finde, du hast auf jeden Fall recht, ne? Also wir müssen es gibt unterschiedliche Strategien. Also ist es jetzt, jemand wird akut abgeschoben und wir müssen dahin und wir müssen das verhindern. Das ist eine Strategie. Parallel aber und gar nicht das gegenseitig aufzuwiegen, denke ich, inwiefern müssten wir aber auch eben diese materialistische Kapitalismuskritik vorantreiben, die wir klar in einer, also vorantreiben können, auf der einen Seite in Richtung Kritik am Kapitalismus oder auf der anderen Seite dieses Vorantreiben, wie könnte ein schönes Leben aussehen, also dass wir mehr an dieses Zukünftige dann eben denken. Die Frage ist nur, und jetzt die schwierige Frage an euch, wie können wir eben als Strategie eben uns zusammentun und das schöne Leben denken, Momente haben, wo wir uns gegenseitig fühlen und so weiter. Also wie kann das funktionieren?
Also zum Beispiel mit Kunst und Kultur. Also ich glaube schon, dass das halt ein Moment ist, wo man sich verbinden kann, wo man was fühlt, wo man zusammen was gemeinsam was erlebt in dem Moment. Also das ist, glaube ich, einfach ein Portal quasi dafür, ja, um gemeinsam zu fühlen. Ich glaube aber, also für mich ist dann eher die Frage, wie kriegt man das Gefühl übertragen zu dem, was Danilo gemeinte mit diesen, also es gibt jetzt ja überall Wahlen, also wie macht man im Prinzip auch noch weiter Wahlkampf, ja? Also wie schaltet man sich ganz konkret in diese ganze politische Wahlgemengelage ein und wie verbindet man das mit dem Kulturellen? Das finde ich sozusagen für mich eine wichtige Frage, weil jetzt am 1. September in Sachsen und Thüringen, aber in Hamburg ist es ja am 2. März, ist auch nicht mehr so weit weg, ja? Also daraufhin arbeite ich zum Beispiel jetzt, dass ich einfach überlege, wie kann ich da mich mit der Kunst und Kultur einschalten, um Verbindung zu schaffen?
Jetzt lagen ja sozusagen ja schon mal hier so die, wie sagt man hier, also die dicken Katzen hier waren jetzt unterwegs, also Adorno und so, da schlackern einen schon mal die Ohren. Ja, aber ich dachte, letztens habe ich so gelesen, also in dieser Biografie, da ist ja einiges schiefgegangen, kann man sagen. Also wenn in der Tat Habermas jetzt feststellt, dass er geirrt hat und Horkheimer doch recht hatte und wir nicht sehr viel unterschieden sind von Schmeißfliegen und letztendlich immer nur aus eigenem Interesse handeln, da ist richtig was schiefgelaufen. Ja, auch in der Pädagogik ist was schiefgelaufen, in der Gesellschaft ist was schiefgelaufen. Und ich glaube, ich bleibe dabei. Unsere Analyse ist nicht richtig. Wir machen keine ernsthafte, tiefgründige Analyse. Wir lassen uns weiterhin treiben. Jeder, Stück für Stück. Ist egal, in welcher Szene man ist, in welcher Subkultur, in welchem Milieu. Letztendlich kann man es immer wieder runterbrechen auf, ich sehe zu, wie ich wirke, ich sehe zu, wie ich das und das bekomme und ich sehe zu, wie ich mir das leisten kann. Und es ist ja, wenn man so will, dann noch eine dicke Katze, Fukushima recht zu geben. Ja, vielleicht ist das Ende der Geschichte. Aber nur des Westens. Das könnten wir ja auch mal überlegen. Wir könnten ja sagen, ja, der hat recht. Der Westen ist auserzählt. Ist am Ende. Es muss von woanders kommen. Und dann gehe ich halt nicht die Abschiebung verhindern, sondern ich gehe verhindern, dass überhaupt Abschiebung jemand denkt. Das erfordert mehr Mut. Ich glaube, wir sind die erste Generation, die es nicht so richtig hinkriegt, mal mutig zu sein. Auch mit Rücksicht auf unsere Karrieren. Auch mit Rücksicht auf, dass wir ja irgendwie noch unsere Wohnung bezahlen müssen, die sie uns gerade abpressen. Man geht ja im Prinzip letztendlich jetzt fast die Hälfte, manchmal sogar zwei Drittel, dafür arbeiten, dass man irgendwo wohnen kann. Das ist ja alles nicht normal. Das kann ja auch alles nicht normal sein. Ich habe gestern gehört, dass in Berlin 80% noch Mietwohnungen sind. Das kann auch ein Vorbild sein, dass man sich das zurückholt. Könntet ihr für die Wahlprognose machen. Hamburg will 80% Mietwohnungen. Bin mal gespannt, wo man da rauskommt dann. Also es gibt ja wenigstens die Anti-Reichen-Demos und so. Das sind Anfänge. Aber das, was fehlt, weil ich stoche da auch überall rum, ist eine konkrete Analyse, warum sind wir in diese Falle gekommen? Warum ist die Liberalität, die wir meinen, also frei zu sein in seinen Entscheidungen, wie man ist, frei in seinen Entscheidungen, wen man liebt, frei in seinen Entscheidungen zu sein, mit wem man zusammen ist und für wen man Gutes macht, warum ist das so verdorben worden? Warum geht es nur noch um, wie frei kann ich sein, den letzten Scheiß irgendjemanden anzudrehen und mich darüber zu freuen, dass ich da einen Gewinn mache? Das ist doch ein Unterschied. Und wenn man den lange nicht sieht, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Wirklich nicht.
Ja, aber ist die Analyse dann nicht diese, dass wir eben gucken müssen, okay, in welcher Gesellschaft leben wir? Die Gesellschaft ist eben der
Kapitalismus. Aber bitte nicht Kommunismus.
Nein, wenn wir erstmal eine Analyse der Gesellschaft machen, davon, wir reden ja noch nicht, wohin es dann geht, aber wir können, ich finde trotzdem, bisher ist Marx der Einzige, der das gut erklärt hat, wie es funktioniert, also über die Wertform, wie funktioniert diese Gesellschaft und wie wir aus dieser Gesellschaft in dem Sinne dann so etwas wie Konkurrenzdenken herauskommt, wie in so einer Gesellschaft wie dem Kapitalismus ist inhärent, dass es Antisemitismus, Rassismus und so weiter gibt. Das heißt deshalb, darauf zielte meine vorherige Frage ab, also auch du sagst ja auch Analyse, also Analyse bedeutet ja eine Analyse der Gesellschaft, wo wir leben, um herauszufinden, woher kommen all diese Dinge, die wir machen, obwohl, also wir fühlen, dass es falsch ist, wir wollen es anders, aber wir kriegen es nicht hin. Und aus dem Grund wäre dann meine Frage, ja okay, ist es dann vielleicht, ja, wie auch immer das geartet sein muss, Hannah hatte das jetzt auch gerade gesagt, über Kunst und Kultur, ja, vielleicht irgendwie Momente schaffen, wo es so etwas wie ein Gefühl einer befreiten Gesellschaft gibt, wo man sich so gemeinsam fühlt in dem Moment. Ne? Und Ja, wir müssen jetzt nicht von Kommunismus sprechen, wir können auch von einer Art emanzipatorischen Gesellschaft sprechen, aber ich denke, ja, das muss dann vielleicht das Ziel sein, und aber die Analyse des Kapitalismus muss ja korrekt ablaufen, weil sonst ist es ja nur Mittel, Symptombekämpfung, oder nicht?
Bin ich bei Henrike Kopeis und würde sehr, sehr warnen davor. Also jetzt gleich allen Männern der Aufklärung und Spätaufklärung hinterherzurennen, weil die letztendlich immer, es geht letztendlich darum, es rational zu verstehen. Nein, darum geht es eben nicht. Es geht eben nicht um diese Rationalität. Wir müssen jetzt den Spiegel sozusagen erkennen, dass es nicht nur etwas Rationales ist, was unsere Gesellschaft vorantreiben kann. Denn das, was die westliche Aufklärung und all ihre nachfolgenden Wissenschaften und Philosophien leisten, ist Rationalität. Immer wieder irgendwas vernünftig zu machen, darum geht es nicht. Wir könnten viel eher von denen lernen, die trotzdem singen, tanzen, wie ich jetzt gerade gelesen habe, obwohl sie vernichtet werden. Obwohl sie in einem Vernichtungskanon seit Jahrhunderten leben. Und da zu sagen, nein, ich widerstehe dem. Und ich widerstehe dem nicht mit, welches Mehrwertsteuer-Dingsbums macht jetzt was? Oder welche Akkumulation könnte das? Thomas Piketty ist übrigens ja auch so sehr lustig zu lesen da. Also wenn man Marx Kritik will, muss man unbedingt Thomas Piketty lesen. Der hat ja das neue Kapital geschrieben. Da kann man nochmal lesen, was so alles jetzt sozusagen Mehrwert erzeugt, das ist interessant. Nein, darum geht es mir eben gerade nicht. Ich denke, eine Gemeinschaft zu bilden, die das abwählt, die also sich nicht zum Zentrum wählt, ökonomisch zu denken und ökonomisch zu sein und eben auch am Ökonomischen irgendwie teilzunehmen, sondern die Gesellschaft verändern will mit ihrem Kreativität, mit ihrer Emotionalität, das sozusagen will ich lernen. Und ich hatte Glück, dass ich in einer Runde war mit Trainerinnen, die eine ganz andere Art von Moderation und eine ganz andere Art von Gemeinschaft überhaupt vorgetragen haben. Mit Gesang, mit dem Wechselgesang. Und ich habe erst gedacht, das kriege ich nicht hin, weil ich bin ja ein Kind hier des Westens. Und wenn man dann da so drinsteht und soll irgendwas wieder singen und soll irgendwas machen, irgendwann höre. Und dass man aber nach 2 Stunden merkt, dass man sich verändert hat und dass man einen anderen Blick gewonnen hat, das ist für mich eine Hoffnung, dass wir sowas für andere auch hinbekommen, einen anderen Blick gewinnen. Ja.
Ja, jetzt kam ganz schön viel und ich merke jetzt wieder, dass ich in einem linken Radiosender Diskussion bin. Das wurde ja schon gesagt. Also ich finde das mit den Analysen, das ist total wichtig, aber ich frage mich an der Stelle jetzt gerade so, okay, wer ist denn dieses Wir, der es diese Analysen macht? Andererseits denke ich mir, es gibt ja sehr viele gute Analysen. Also es gibt ja nicht nur Marx, Adorno und Piketty, es gibt auch gerade in den einzelnen Bereichen gesellschaftlichen Lebenspolitik und so weiter, gibt es sehr gute Analysen. Genauso gibt es auch sehr gute Projekte, die machen gute Sozialarbeit. Also auch in allen möglichen Bereichen gibt es das. Und das fand ich halt bei Klare Kante ganz cool, dass man sagt, okay, man geht auch wirklich zu den Leuten vor Ort, die schon die Expertise haben, die schon genau wissen, was die alleinerziehenden Mütter da in Billstedt gerade brauchen oder sonst irgendwas, ja, was akzeptanzorientierte Drogenarbeit, Arbeit mit Obdachlosen und so weiter und so fort, Roma-Community, was es nicht alles gibt, so. Und ich finde, wir müssen jetzt nicht das Rad neu erfinden, sondern ich frage mich tatsächlich, was ist denn jetzt zu tun? Wie kommst du denn jetzt in dein Hotel, wenn du deine Veranstaltung in Chemnitz machst? So? Oder wie verhindere ich denn die Abschiebung? Natürlich braucht es die ganzen Analysen und die ganzen Metafragen. Und es braucht Räume, in der man irgendwie Gesellschaft anders erfahren kann. Die gibt es ja hier auch. So. Und dann gehe ich zu irgendeiner schönen Party im Gängeviertel und fühle alle meine Menschen total stark. Und dann gehe ich nach Hause und denke, Kacke. So. Wie transferiere ich denn das jetzt? Und wie transferiere ich das in konkrete Politik? Und wie bringe ich das, transferiere ich das und kommuniziere ich das mit den Jungs und Mädels, die mich überall in Hamburg in den Stadtteilen umgeben und non-binären Personen natürlich und so weiter. Ne? Aber das würde mich jetzt interessieren. Und da war ja am Anfang irgendwie ein Ding, okay, kauft euch Immobilien, das ist ja tatsächlich am Gängeviertel ein ganz wichtiges Ding. Ne? Ein Haufen Räume schließen einfach. Und egal, wie viele Leute an der Sternbrücke stehen, das wird gemacht. So, die Clubs sind dicht. Und es ist natürlich in weniger gut, sag ich mal, aktivistisch ausgestatteten Städten noch viel drastischer. So, und ich fände es toll, wenn wir irgendwie nochmal vielleicht in dieses Konkrete zurückgehen könnten und auch gucken könnten, okay, jeder Bereich ist dann natürlich auch anders, die verschiedenen Ebenen. Ist doch nicht das Ziel, dass jeder bei irgendeiner Kampagne mitmacht. Kampagnen haben eine Funktion so und andere Sachen haben andere Funktionen. Und das wollte ich nochmal, vielleicht können wir da irgendwie hin.
Also ich glaube, dieses Räume sichern ist wirklich doch wichtiger weiterhin, also als man denkt. Und ich sehe da Christina, ich war am Anfang immer dagegen, das Gängeviertel zu kaufen, also haben wir ja auch nicht, aber sozusagen, aber heute denke ich sozusagen, man muss es einfach machen, weil was hier doch häufig passiert, also ein ganz kleines Beispiel, also Leute, die ein Atelier haben, müssen sich ehrenamtlich engagieren. Jetzt ist eine Mutter aus meiner Kita, die ganz neu hier ein Atelier hat, die hat jetzt beim Gängeviertelaufbau, hat dann halt mitgemacht ehrenamtlich und war so, wow, das macht ja richtig Spaß. Für die war das vorher Stress. Sie dachte, sie muss sich engagieren, ja? Dann macht sie es und stellt fest, das macht ja total Sinn, ja? Das ist ja toll. Und so erfahren dann Leute, dass sozusagen das Sinn macht, dass das sinngebend ist, dass so eine Form von Zusammenleben halt das ist, was man eigentlich will. Und ich glaube, je mehr man das halt überall versucht, weiter durchzusetzen und richtig durchzudrücken, auch gerade bei jungen Menschen jetzt mal so ganz, ja, zu sagen, das ist die Erfahrung, die wir überall versuchen müssen herzustellen auf irgendeine Art und Weise, weil die ja, also für mich funktioniert sie auf jeden Fall. Zu sagen, mit anderen zusammen mache ich Sachen, die unkommerzielle Räume produzieren und die das, genau, manifestieren, so.
Stand Februar hatte ich mit den Kolleginnen, mit denen ich jetzt sehr lange gearbeitet habe, eine Sicherheitskonzeption oder Sicherheitskatalog gearbeitet, also wo tatsächlich Leute von außen oder Leute von innen, wenn sie Veranstaltungen machen, wenn sie Leute besuchen oder sich vernetzen, was kann ich tun, was ist vor Ort unbedingt notwendig. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand der Publikation ist, aber die wird demnächst rauskommen und ich kann nur raten, sich solche Fragen wirklich zu stellen, aus Sicherheitsüberlegungen, und zwar nicht nur von sich selbst, sondern auch für Gäste, für alle Worst Case, die einem einfallen und mit wem vernetze ich mich da vor Ort, das ist das einzig Wichtige, was jeder wirklich tun kann, auch wenn es aufhält. Da sind wir wieder beim Ökonomisieren. Weil das ist dann, ich habe ein Projekt, ich habe ein Geld, ich muss es in dem Zeitraum umsetzen. Aber diesen Zeitraum brauche ich allein, um Vertrauen aufzubauen vor Ort. Was denn dann? In meinem Projekt, meinem Ding. Ja, dann wird es nicht stattfinden. So einfach ist es. Aber ich habe vielleicht mit den Leuten gemeinsam überlegt, wie kann ich einen Ort sicherer machen und kann für die nächste Veranstaltung dann gute Bedingungen schaffen. Und da sozusagen also mit so Leerstellen umgehen, mit so einem Nullspiel, das ist auch nochmal ganz erforderlich.
Also ich habe euch die ganze Zeit zugehört, sonst muss ich vielleicht noch ein paar Dinge sagen, die wieder am Anfang vielleicht der Diskussion, was du ja auch gesagt hast mit, du hast einen Podcast von Hengami gehört, glaube ich. So. Ich glaube, ich habe so ein gewisses, ich nenne es mal Unbehagen in der Postmoderne gerade. Es ist so, weil ich glaube einfach so, ich glaube einfach, dass auch diese Analyse zwischen Kommunismus und Kapitalismus, Faschismus eine westliche Falscherzählung ist. Ja. Also ich glaube nämlich einfach, dass es, meine Eltern kommen aus Vietnam. Funktioniert Kommunismus und Kapitalismus fantastisch. Es ist vielleicht die Fragestellung, also ich glaube einfach, die Analyse ist eine westliche Erzählung. Und auch wenn sie aus einer postmigrantischen Perspektive stammt. Und deswegen glaube ich, müssen wir da hineingehen, hineingucken, was wirklich in einer globalen, aber auch intersektionalen Perspektive wirklich gerade geschieht. Entschuldigung, ich bin ein totaler Hengami-Fan, aber ich will einfach sagen, ich glaube, es ist komplexer. Eine weitere Ebene auch, also auch aus den, ich nenne es mal, Kämpfen um die postmigrantische Gesellschaft, zu der ich gehöre, ja, es ist so, ist vielleicht eine, ich nenne es ein Narrativ gewesen, wenn wir alle akzeptieren, dass wir eine postmigrantische Gesellschaft sind und alle solidarisch leben, so, ne, ist alles super, fantastisch. Wir haben aber nicht, glaube ich, also aus einer linken Perspektive, vielleicht auch aus einer, ich nenne es mal, multikulti-romantisierenden Perspektive, vielleicht auch gedacht, nur weil wir postmigrantisch sind, ich nenne es mal vielfältig, wir diskutieren, wird alles gut. Wir haben den Aspekt des Konfliktes, den Aspekt, dass eventuell ich People of Color bin und vielleicht auch recht sein kann, einfach ignoriert. Und die Auseinandersetzung, was es bedeutet, eine multiperspektivische Gesellschaft zu sein, eine multiperspektivischen Demokratie, sozusagen ein homogenisierendes Narrativ aufzugeben, was für Transformationskräfte daraus kommen, die gegenwirken. Die gegenwirken sozusagen die eigene Identität, die Sicherheit der eigenen Identität im Homogenen gesucht haben wir eigentlich sozusagen, wir haben denen keine Alternative gegeben, die attraktiv für sie ist. So, wir haben sie in der Polyphonie des Multiperspektiven gelassen und sie empfinden darin Chaos. Damit will ich nicht sagen, umarmt jeden Rechten. Überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Aber die Frage ist doch schon, dass wir die Leute, die für, ich nenne es mal Vielfalt, Diversität und alles Mögliche kämpfen, für ein Narrativ gekämpft haben, ohne die Infrastruktur, auch die, ich nenne es mal, narrative Infrastruktur, auch die emotionale Infrastruktur, die haben wir nicht geschaffen, damit Menschen selbst wirksam sich fühlen in einer multiperspektiven Gesellschaft. Das ist unser, jetzt immer so auf Fehler zu pochen, ist so, aber ich würde sagen, das ist das, wo wir ganz konkret in das Kunst und Kultur einen Beitrag, die Form von sozialen, in dem Moment des sozialen und politischen zu kämpfen, auch ein weiterer Beitrag. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in unterschiedlichen Momenten kann man angreifen.
Und wir machen die ganze Zeit was eigentlich so eins der Schlüsselelemente in dem Ganzen sind, die alle schon auch angetippt wurden. Wir machen nämlich Radio, was ein Massenmedium ist. Das mag der ein oder anderen Person, ich sag's nochmal, jetzt nicht mehr das geläufigste Medium sein, aber es ist noch existent und es spricht überhaupt nichts dafür, dass es verschwindet. Und in dem Fall machen wir ein Community-Radio, ein freies Radio, was gemeinschaftlich entsteht und wenn es richtig gut ist, und da gibt's jetzt unterschiedliche Maßstäbe von gut und nicht gut, aber wenn es jetzt in meinem Sinne richtig gut ist, auch auf einer ästhetischen Ebene, also dass das Medium richtig benutzt, und nicht einfach nur ein Mikro aufmacht und irgendwo in der Nähe was sagt, dann kann da eben nicht nur ein Lernraum, nicht nur ein Diskursraum entstehen, sondern da ist eben nicht Podcast. Ja? Also nichts gegen Podcast. Ich liebe das auch, aber je länger ich sie höre, desto gelangweilter bin ich auch davon. Und es hat einen Grund. Da entscheiden nämlich Leute allein, was sie sagen, wem sie es erzählen und so. Und es hat mit mir erstmal gar nichts zu tun. Und ich weiß auch nicht, nach welchen Mechanismen das passiert. Inzwischen sind es große Firmen, die Podcasts produzieren, ja, die casten. Und das ist alles schon lange durch, dieses emanzipative Element Podcast. Man kann das noch benutzen, ich bin nicht dagegen. Aber im Gegensatz zu einem guten freien Radio, wo gemeinsam Leute drüber nachdenken, was machen wir eigentlich, warum und wie, ist es ein Scheiß.
Also es gibt auch Podcasts, wo Interviews geführt werden.
Und ich wollte jetzt nicht die Podcast-Diskussion lostreten, wir waren bei diesem Individualisieren. Ja, und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sozusagen so eine Art von, ich kann ja eh alles allein machen, ich brauche niemanden anders, das ist aber Quatsch. Ja, also wenn ich nehme, was hier gesagt worden ist, ist das sozusagen so eine Art von Stoßrichtung, die genau das Gegenteil von dem ist und eine Praxis zu dem, was wir hier gerade versuchen, als einen Lösungsansatz zu formulieren, dieses Gemeinschaftliche, ja, etwas gemeinsam herzustellen. Podcast ist es unter Umständen eben gar nicht.
Ich habe noch eine kleine Ergänzung, nicht direkt dazu dem Thema, aber was mir die ganze Zeit auch wieder auffällt, ist unter diesem Gemeinschaft zu produzieren, ist halt auch, also was ich wirklich vom Osten vermisse hier, ist dieses DIY. Wenn ich hier in eine Gruppe komme, dann ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, ja, was kannst du denn, wo bist du denn schon vernetzt? Also die Frage kommt jetzt nicht so direkt, aber es ist echt ein bisschen wie bei diesen ganzen scheiß Bewerbungsgesprächen, so, die ich mache, weil ich muss nicht, weil ich kann. So. Und im Osten ist so, okay, wir sind sowieso nur 10 Leute, du kannst das, ja, das Rest, den Rest bringen wir uns bei, so. Und wenn ich mir vorstelle, die Leute, die wir irgendwie auch adressieren wollen, die halt vielleicht gerade nicht politisch organisiert sind, aber irgendwie von krassem Shit betroffen und so weiter, die kommen hier in keine fucking Gruppe, weil, hä? So, die wollen dieses Gespräch auch nicht führen, warum denn? So, ist besser draußen abzuhängen, keine Ahnung. Und das... Diese Art von soziokulturellem Zusammenarbeiten, von überhaupt Zusammenarbeiten, von nicht ökonomisch gedachten, das kann ich in mein Portfolio ja gut mit einbringen, zusammenarbeiten, so, da würde ich auch nochmal ganz stark eine Lanze für brechen, ob das jetzt Radio, Podcast ist, whatever, so.
Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum momentan? Ah, wir haben eine Frage.
Ich hoffe, ich crash das jetzt nicht so. Ich habe nur eine, also genau, das Hintergrund ist ja irgendwie die Wahlen, Thüringen, Sachsen und so. Und ich habe das Gefühl, also Rechte verschanzen sich sozusagen hinter dem Ruf nach Frieden irgendwie. Das ist gerade, glaube ich, so auch eins der Themen neben so einer rassistischen Abschottungspolitik. Und ich bin selber irgendwie in diesem Komplex Ukraine-Krieg, Aufrüstung irgendwie hilflos. Also ich gucke da irgendwie drauf und habe ehrlich gesagt jetzt keine so klare Haltung, das ist jetzt genau das Richtige, das ist jetzt zu tun. Und einerseits die Frage, habt ihr die vielleicht? Und andererseits müsste es darum gehen, die auch zu haben und die zu kommunizieren vielleicht, um zu sagen so, ey, guck mal, aber so ist es doch. Oder dann eine Klarheit haben. Oder ist es auch okay, sozusagen das öffentlich zu machen und zu sagen, wissen wir jetzt irgendwie auch gerade nicht so genau.
Also ich weiß da auch nichts, weil das wirklich so eine ganz schöne Ohnmacht ist, dass ja, sagen wir, die bellizistische Gesellschaft, die uns jetzt empfohlen wird, als Allheilmittel. Ich glaube, das könnte etwas sein, was in einer Gegnerbestimmung trägt. Ich will keine bellizistische Gesellschaft. Ich will keine Militärakademien, wo Kinder ihre Karrieren beginnen, um dann irgendwas zu sein, irgend so ein Kriegerscheiß oder so. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass der Kapitalismus in seiner transformierten Form Russlands, Chinas oder egal, weiterhin einen Imperialismus vor sich herträgt, der eben genau darauf setzt, auf den Bellizismus. Wer ist der Stärkere, wer hat die meisten Waffen? Das will ich auch nicht. Und das kann man wenigstens appellativ jetzt auch deutlich machen. Und da bin ich dann nicht rechts und da bin ich auch nicht bei der AfD oder bei den Pennern, weil die haben doch ein Portfolio angeboten, was man immer wieder mal sagen muss, was populistisch ist. Also was den Leuten gefällt, wird denen erzählt. Was aber im Eigentlichen sozusagen ihr Antrieb ist, das muss man immer wieder rausholen. Und das ist klar, eine privilegierte Schicht herauszuheben, die dann machen darf, was sie will. Das ist ihr eigentliches Ziel. Und das nennt man im Gemeinen Faschismus. Und das muss man so sagen. Egal, ob die Frieden, ja, da kann man dann noch die historischen Vergleiche ziehen und sagen, hey, das wollten Faschisten schon immer erzählen und so weiter. Eher kann ich sozusagen zur Verwirrung noch beitragen, weil meine eigentliche Verwirrung noch zusätzlich die ist, dass der geräuschlose Faschismus Italiens nicht diskutiert wird. Das ist so noch zusätzlich ein Ding. Aber wenn wir uns jetzt wälzen sozusagen im Elend, wird es ja auch nicht besser. Ich würde die Lichtblicke suchen. Und da bin ich wieder am Anfang von Kasi, der sagt, hey, weiter tanzen. Was sonst?
Und doch, wenn wir in unserer Privilegiertheit hier in Hamburg jetzt sitzend dann halt sprechen, müssen wir uns trotzdem überlegen, was bedeutet Pazifismus im Zeichen von Krieg? Wir können jetzt so tun, als sei das der erste Krieg in Europa nach 1945 und die Jugoslawienkriege vergessen. Das können wir machen. Ja, also so, aber uns so tun, als hätte es diese Diskussion in den 90ern auch nicht gegeben. Aber versuchen wir mal den Bogen zu spannen. Und ich glaube, es ist eine total wichtige Frage, was bedeutet Pazifismus, was bedeutet eine pazifistische Haltung in Zeichen von Gewalt? Denn es ist schon verhältnismäßig, es ist ja ein Zeichen von Privilegiertheit, dass wir darauf keine Antwort haben. Es ist ja ein Zeichen von Privilegiertheit, dass seit 1945 bis jetzt es verhältnismäßig friedlich war. und dadurch ist es halt einfach so, wir sind gerade, deswegen ist die Frage auch sehr gut, weil sie ein Ausdruck ist jahrzehntelanger Nichtbeschäftigung. Und wir müssen jetzt an den Punkt kommen, weil wir auch schon da leider ein bisschen spät sind, aber ist okay, es gibt dafür niemals ein zu spät. Die Frage, wie kann ich basically für mich als guter Mensch gesehener, moralisch guter Mensch gesehener, vielleicht auch pazifistisch gesehener, in dieser Welt voller Gewalt reagieren? Und das ist eine Frage, ein moralischer Ansatzpunkt in einer praktischen gelebten Solidarität.
Mit einer Kommunikationskultur, die es zulässt, dass man darüber auch diskursiv streitet. Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein, also ich merke das, dass viele Leute in bestimmten Diskussionen sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr einmischen oder mitmachen, weil sie gar nicht wissen, ob das opportun ist, was sie gerade denken oder was sie sagen würden zu manchen Fragestellungen, weil sie sich nicht mehr vertraut fühlen. Also weil das, was die eigene Szene war, die eigene politische Gruppe, offenbar irgendwie so Denkmuster hat und denen zu widersprechen, funktioniert gerade ganz schwierig, auch weil die Feindbestimmung so groß ist. Wir wissen doch alle sofort, mit wem wir auf keinen Fall reden und wer nicht richtig liegt und dass wir mit dem nichts oder der nichts zu tun haben wollen. Also ja, ich schließe mich nicht aus, aber ich weiß, dass das etwas eine Kultur wäre, die, wenn ich sie finde, wo ich sehr froh drüber bin, und es gibt es zum Glück auch in meinem Leben hier und da, aber an vielen Stellen habe ich das Gefühl, nee, und ich rede nicht von Cancel-Kultur, sondern ich rede von der Fragestellung der Offenheit und der Vertrautheit mit Leuten, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, wir müssen nicht hundertprozentig übereinstimmen, aber wir haben eine Vorstellung von Welt, in der wir gerne leben würden, die relativ deckungsgleich ist. Und der Rest ist völlig akzeptabel, dass wir da nicht alles geil finden, gleich geil finden. So, ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir experimentierfreudig sein müssen, womöglich. Also das herzustellen, diesen Ort, an dem man mal streitet, ohne sich hinterher zu hassen.
Also ich habe jetzt, was ich gehört hatte, das Gefühl, es geht auch darum, in der Diversität einfach mutiger und klarer zu sein. Also gemeinsam sozusagen mehr Kante zu haben, indem man halt einfach gemeinsame Positionen formuliert. Also ob es um Pazifismus geht, um die Ökonomisierung unseres alltäglichen Lebens. Aber da, glaube ich, sozusagen wieder zurückzukommen und zu sagen, wir brauchen miteinander ja, also fällt mir fast schwer zu sagen, aber wir brauchen gemeinsame Wahrheiten, damit wir uns besser darauf beziehen können, also zu sagen, zum Beispiel sowas wie Pleasure Activism oder trotzdem tanzen, ja? Aber gemeinsam da mutig zu sein und zu sagen, in diesem Sinne von Braver Spaces oder so, man kann sich verletzen, man kann sich streiten, aber wir haben für uns Wahrheiten, weil ich glaube, wir brauchen die.
Ja, so ähnlich wollte ich es, glaube ich, auch gerade sagen. Also Wahrheiten und Klarheiten, ne? Also nicht, dass man sich einfach nur, dass jemand sagt, hier ist links und da ist der Feind und das ist Frieden und das ist Krieg und damit dann sagt, okay, dann muss ich aber, dann sage ich jetzt auch nichts mehr. So, sondern dass man wirklich in die Analyse geht und die Position hinterfragt. Und im Zweifelsfall, gut, wenn das links ist, bin ich es vielleicht nicht. I don't know. So, aber und worauf ich hinaus will, ist, ich wünsche mir genau diese Räume, in denen wir das tun können, in denen wir solidarisch streiten können und uns aber auch einfach mal solidarisch, wie du gesagt hast, fühlen können, weil die Zeiten sind scheiße und hart und das ist ja genau das, was eben auch fehlt. Und wenn du dann in die Räume vielleicht nicht mehr gehst oder aus was für Gründen vielleicht auch noch nie gegangen bist, wo du genau diese emotionale Unterstützung erfahren kannst, ja, das ist genau das, was fehlt. So. Und dafür braucht es die Klarheit darüber tatsächlich, wo es eigentlich um was Autoritäres geht und wo es tatsächlich um was Emanzipatorisches geht, ne? Und wo der Raum ist zu streiten, aber auch emotional aufgefangen zu werden. So. Und das, ja, definitiv.
Was sich aber aus diesem letzten Gespräch aber zeigt, ist, und das ist, und es ist vielleicht irgendwie mal kurz den Buddhisten raushängen zu lassen, so, ne? Wir brauchen klare Kante versus Räume, die wabern, wo wir ambivalent streiten können. Und das ist ein unglaubliches zivilgesellschaftliches Moderations-Tai-Chi und Haltungs-Tai-Chi, was für einige Leute vielleicht als haltungslos angesehen wird. Und das ist natürlich dann ein Widerspruch da drin. Die Frage ist deswegen so, aber was vielleicht als Strategie, was wir rauskommen können, ist, wie kriegen wir hin, klare Kante zu zeigen, versus gleichzeitig nicht mit dem moralischen Zeigefinger zu haben, damit wir Räume der Selbstwirksamkeit und des Lernens etablieren können. Ein ganz pädagogischer Ansatz auf eine gewisse Art, indem wir miteinander erarbeiten, laborhaft lernen können. Das Problem aber ist, dass die Haltung der klaren Kante häufig auch bei bestimmten Dingen auch zu einer Verhärtung führen kann. Ja? Das verhindert, dass wir flexibel wechseln können. In dem Moment, in dem wir unsere Weichheit brauchen und umgekehrt. Und hierbei, glaube ich, ist es aber schon, glaube ich, in die nächsten Phase, in die wir hineinkommen, auch die Frage so, wie wir dieses, ich nenne es mal, Haltungsmoderations-Tai-Chi hinbekommen.
Ja, die kleine Antwort darauf könnte sein, und das ist ja das, was im Kapitalismus ist, wir lernen in Schwarz und Weiß zu denken, gut und böse zu denken. Und letztendlich ist dann halt eben dann die Frage, inwiefern müssen wir von klein auf oder uns wieder selber beibringen, in Widersprüchen zu denken, diese Ambiguitätstoleranz auch in uns weiterzutragen, um eben dieses Wabende überhaupt hinzubekommen. Wahrscheinlich klingt das wieder nicht hin. Ich würde sagen, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Vielleicht werdet ihr auch wieder trocken, die uns hier zugehört haben. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt, auch im Radio. Ich danke, also wirklich vielen Dank an unser Panel, dass ihr hier wart, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt. Und ja, dem Gängeviertel wünschen wir noch einen sehr schönen Geburtstag. Und wir sehen uns zwischen den Partys und Workshops beim Rumspinnen von Solidarität, wie sie funktionieren kann gegen den Faschismus. Vielen Dank.
Merci.
Vielen Dank.
Danke für die Moderation, Marjana.